Chili Gang.
Schön und scharf.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Chili Gays, eurem nicht ganz so heterosexuellen Magazin hier bei Radio Frei. Dazu begrüßt euch heute Yves und in dieser Ausgabe, in dieser Stunde könnt ihr einen Vortrag nachhören und zwar einen Vortrag von Clemens Kettelhut, mit dem wir auch vor zwei Sendungen schon ein Interview gemacht haben, genau zu diesem Thema und zwar zur Konstruktion von Körper und Geschlecht. Der Vortrag wurde gehalten am 30. April im Veto. Ja, gute Unterhaltung in der folgenden Stunde mit Clemens Kettelhut und seinen Thesen zu Konstruktion von Körper und Geschlecht.
Bevor ich quasi inhaltlich einsteige, drei Worte zu, oder fünf vielleicht oder auch sieben zu mir. Ich bin Clemens Kettelhut, ich bin, jetzt kommt was ganz Langes, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Arbeitsbereich historische Erziehungsforschung und pädagogische Frauen- und Geschlechterforschung. Zwei Sachen. An der Martin-Luther-Universität in Halle. Ich habe Ökonomie, Soziologie und Pädagogik studiert, habe vorhin eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger gemacht und bin jetzt seit, ja, wenn ich das mal wüsste, 3 Jahren ungefähr, glaube ich, da, auf dieser Stelle. Und jenseits dieser sozialkonstruktivistischen Auseinandersetzungen, mit was heute so eher mein Feld ist, arbeite ich, also mein Dissertationsprojekt, an dem ich momentan arbeite, kümmert sich um völkische Elemente in der Reformpädagogik, also sozusagen auch eine historisch-kritische Analyse. Wenn da nachher jemand was wissen will, ich rede da gern drüber, weil da gibt es ganz wenig Leute, die darüber reden wollen. Aber das wäre dann sozusagen danach. So, ich habe mich sehr gefreut über die Einladung, hierher zu kommen. Das ist irgendwie schon, war schon sehr spannend irgendwie und freue mich hier zu sein. Und ich freue mich auch, weil dieser Vortrag ist ein Vortrag, der über ein Thema sozusagen oder um ein Thema sich dreht. Also wenn ich das jetzt oft genug benutze, dann geht es nicht wieder aus, ne? Okay. Dass sich sozusagen um die unendliche Optimierbarkeit von Körpern dreht oder um das Phantasma der unendlichen Optimierbarkeit von Körpern. Und ihr hattet ja im Radiointerview dann irgendwie auch gefragt, warum mich das eigentlich interessiert, wie ich zu diesem Thema komme. Und ich habe das auch schon so ein bisschen angerissen. Es gibt irgendwie zwei Hintergründe. Der eine Hintergrund ist einfach, dass inzwischen in der Sozialwissenschaft gängig und auch klar geworden ist, Körper sind ein ganz großes Thema in der Ungleichheitsforschung und über Körper wird Ungleichheit hergestellt. Ich meine, das ist relativ naheliegend, ne? Wir stellen Ungleichheit oft über Eigenschaften her, die wir angeblich an Körpern ablesen. Das ist sowohl was Geschlecht angeht, als auch sexuelle Orientierung, als auch die angeblich ethnische Herkunft oder wie auch immer man diesen Begriff fassen könnte. Behinderung oder Nichtbehinderung, Fitness oder Nichtfitness, das sind alles Dinge, die wir glauben, am Körper ablesen zu können, ja? Die wir Körpern zuschreiben. Und diese Dinge sind für die Individuen oft starke, ungleichheitsherstellende Momente. Ich komme da später aber systematisch auch nochmal dazu. Ich möchte eigentlich anfangen mit zwei kurzen Mini-Zitaten. Und zwar aus dem Jahr 2006. Da hat der damalige Leiter des Public Health Service in den USA, also gesetzliche Gesundheitsvorsorge oder Gesundheitsversicherung, Richard Carmona, verlauten lassen, dass er Fettleibigkeit als inneren Terrorismus und Fettleibige als innerstaatliche Bioterroristen interpretiert. Fettleibigkeit als inneren Terrorismus und Fettleibige als innerstaatliche Bioterroristen. Zur gleichen Zeit gab es eine mediale Zunahme der Rede über epidemische Fettleibigkeit der schlechten Staatsbürger in den USA, die ein immer größeres Problem für die Regierung und die Versicherungsgesellschaften darstellen würden. Das ist sozusagen die eine Seite. Und die andere Seite, mit der ich sozusagen einsteige oder jetzt anfangen möchte, ist die Geschichte von Waldemar. Das habe ich von der Homepage, das sieht man oben auch, einer bedeutenden deutschen Fitnessstudio-Kette, die nach Eigenangaben über 1,1 Millionen Mitglieder hat. Und ganz viel über so Vorher-Nachher-Geschichten Also es gibt ganz viele solche Geschichten. Ich fand Waldemar irgendwie am nettesten, weil ich fand diese Mütze so schräg, die der da aufhat auf der einen Seite. Das, genau. Also wir sehen eine klassische Vorher-Nachher-Konstruktion. Die Geschichte von Waldemar ist relativ schnell erzählt. Also es gibt da so einen Text dazu. Der Ausgangspunkt ist ein junger Mann, den gesundheitliche Beschwerden zum Arzt führen. Also so, ne? Diagnose wird sein Herzprobleme und Kopfschmerzen. Und der Grund ist, zumindest dieser Erzählung nach, offensichtlich Übergewicht, nämlich. Und dann gibt es eine Therapieempfehlung, nämlich Ernährungsumstellung und Sport. Und das Ergebnis wird sein, ein besseres Leben. Und das Ergebnis ist, wenn man diese Geschichte glaubt, tatsächlich ein besseres Leben, denn Waldemar verliert enorm an Gewicht, ernährt sich anders und wird von einem durchschnittlich schweren Mann mit gesundheitlichen Problemen zu einem angeblich kerngesunden, sportlichen und erfolgreichen Menschen. Wenn man es genau nimmt, wird er nicht dazu, sondern er macht sich selber zu einem kerngesunden, schlanken, sportlichen, erfolgreichen Menschen. Und an der Geschichte kann man viel zeigen und mir sind im Moment folgende Aspekte wichtig. Also Botschaft von Text und Bild sind relativ eindeutig. Nach dem Befund des Problems folgt die Arbeit an sich selbst und damit vor allem die Arbeit am Körper. Diese wird, das liegt im Fall der, also in diesem Fall jetzt einfach an der Quelle, die ich benutze, über spezifische Trainingsprogramme und begleitende Hinweise auf Ernährung etc. konzipiert und obliegt dem Individuum, also Waldemar selber. Das heißt, der scheinbare Erfolg liegt in seinen eigenen Händen, in seinen eigenen Beinen, in seinem eigenen Kopf. Ne? Wenn er die Hinweise, die er bekommt, richtig befolgt, das Richtige ist und den Trainingsplan, den man ihm sozusagen erstellt hat, einhält, dann kann es nur gut gehen. Oder andersrum, wenn es schief geht, dann liegt es nicht am Trainingsplan, an den Hinweisen, die man befolgen muss und den Ideen, was man essen müsste, sondern es liegt da, also wenn es schief geht, dann müsste halt Waldemar mehr, besser, härter und vermutlich noch anders an sich arbeiten. Ihr könnt es nachgucken, also das findet man über die, das ist McFit, ist die Seite sozusagen, da gibt es dann auch, das erzähle ich an der Stelle immer wieder total gerne, weil ich das völlig faszinierend finde, da gibt dann so ein Ernährungsdings, da schreibt also angeblich Waldemar, was er dann so isst und da gibt es dann ein irrsinnig tolles, sein neues Lieblingsrezept und das ist irgendwie so ein Fisch-Zwiebel-Auflauf mit irgendwie ganz viel Eiweiß und überhaupt keinem Fett und total gesund und außerdem liebt er Proteinshakes, so. Ist ihm unbenommen, soll es geben, aber genau. Was nicht in den Blick kommt in dieser Geschichte, sind mindestens drei Zusammenhänge. Zum einen die Frage danach, welche nicht individuellen Faktoren bei diesem Prozess eine Rolle spielen. Also was liegt sozusagen, wenn die Erzählung funktioniert ja so, dass Waldemar das alles alleine hinkriegen kann, wenn er sich nur bemüht. Und es könnte ja auch sein, vielleicht, dass wenn es misslingt, auch Faktoren eine Rolle spielen, für die er nichts kann, können wir jetzt erstmal unterstellen. Die nächste Frage ist die danach, welche Bedeutung der hier abgebildete Diskurs für Personen hat, die dem geforderten und hier angeblich erreichten Ideal nicht entsprechen. Und der dritte Zusammenhang, und das ist für mich, glaube ich, ein ganz wichtiger, ist das scheinbar unhinterfragbare Gelten einer bestimmten Idee von Gesundheit, die sich über bestimmte Formen des Körpers direkt zu ergeben scheint. Schlank bedeutet gesund, dick bedeutet krank oder potenziell krank. Den angeblichen Wahrheitsgehalt bezieht dieser Geltungsanspruch aus der als objektiv interpretierten Medizin, aus einem nahezu unumstößlichen Wissens- und Wahrheitskomplex, wie er mit dominanten Diskursen einhergeht und im Alltagswissen fest verankert ist. Ich werde da später drauf zurückkommen. Ich habe den Urkern dieses Vortrags mit einer Freundin zusammen gemacht, die 1,70 Meter groß ist und ich weiß es nicht genau, 100, 110 Kilo wiegt. Und die erzählt immer, wenn sie Rückenschmerzen hat und zum Arzt geht, dann ist es nicht wie vielleicht bei Menschen, die bei 1,70 Meter, 60 Kilo wiegen würden, dass man sagt, naja, wäre Krankengymnastik jetzt irgendwie oder manuelle Therapie oder Massage ganz prima, sondern sie kriegt also ganz regelmäßig erstmal gesagt, es wäre total toll, wenn sie 30 Kilo abnehmen könnten. So, die Frage ist, ob das stimmt. Da müsste man nochmal weiter drüber nachdenken. Also das meine ich mit dieser angeblich objektivierbaren Idee von Gesundheit. Und ein weiterer Zusammenhang, den diese Geschichte sehr deutlich aufruft zumindest, und den werde ich im Vortrag immer wieder mal ansprechen, ist der behauptete Zusammenhang zwischen einer bestimmten Körperlichkeit, Gesundheit und Glück. Entsprechend ist mein Vortrag sozusagen wie folgt aufgebaut. Ich habe jetzt in dem ersten Schritt versucht, ein Phänomen zu beschreiben. Ne? Also das Phänomen der Idee einer selbsttätigen Arbeit an der Optimierung des Körpers, die so die große Erzählung darüber unendlich möglich ist und auch natürlich nie zu Ende ist. Das ist mein sozusagen mein innerer Ausgangspunkt, von dem ich jetzt loslaufe. Und diese Darstellung ist gängig und alltäglich. Und irgendwo gab es hier eine Zettelablage. So. Ich versuche im Folgenden einige Annäherungen aus der theoretischen Perspektive. Also, was genau bedeutet es, wenn ich vom Zusammenhang körperlicher Selbstoptimierung und sozialer Ordnung spreche? Das ist ein wichtiges Thema. Welche Kategorien sozialer Ordnung werden damit aufgerufen? Welche Zumutungen ergeben sich dadurch für das Individuum? Und in einem dritten Schritt werde ich mir dazu ein Beispiel anschauen. Da werden wir alle gemeinsam ins gesunde Boot steigen. Das gesunde Boot ist ein Programm, in dem Kinder und Eltern durch staatliche Pädagogisierung bestimmte Verhaltensweisen von angeblich positiven Gesundheitsregimes erlernen sollen. Das ist ein sehr schönes Beispiel. So. Also das wäre das Vorgehen. Das soll nicht zurückgehen von alleine. Was ich bereits unterstellt habe, sozusagen als leitende These meiner ersten Annäherung, war, will ich jetzt im Folgenden genau erklären. Mir geht es darum zu zeigen, was sich hinter der Idee der sozialen Konstruktion von Körpern verbirgt. Dazu schreibt Robert Gugutzer 2004, der Körper ist zwar Teil der Natur und als solcher ihren Gesetzen unterworfen, er wird geboren, muss ernährt werden und schlafen, er altert und stirbt, doch unterscheidet sich die Art und Weise, wie die natürliche Seite des Körpers wahrgenommen wird, also wahrgenommen, bewertet und gelebt wird, je nach Epoche, Kultur und Gesellschaft. Das bedeutet, es geht zum einen darum, wie wir Körper wahrnehmen. Das ist kein besonders neues Phänomen, ne? Es ist bekannt, dass zu anderen Zeiten, in anderen Epochen, vielleicht auch in anderen Teilen dieser Welt, andere Körper als attraktiv, sexy, begehrenswert und wahrscheinlich auch als gesund galten. Die viel zitierten Frauen, die Rubens gemalt hat, waren in seiner Zeit, das kann man echt so sagen, ein echter Hingucker. Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, was wir Körpern zuschreiben. Heute würde man den Damen, also den Rubens-Damen, in den meisten Fällen vermutlich attestieren, dass sie undiszipliniert und faul sind, zu wenig Sport treiben und dass sie auch gesundheitliche Probleme, die dann der Allgemeinheit zur Last fallen würden, wie das Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, die wahrscheinliche Gefahr, Diabetes zu bekommen etc., durch eine Reduktion ihres Körpergewichts verringern könnten. Kurz, die Zuschreibung von Attraktivität scheint historisch und kulturell variabel zu sein. Ich habe am Anfang noch vielleicht vergessen zu sagen, aber an der Stelle passt es jetzt ganz gut, weil ihr seht jetzt auch meine, also es gibt in der Körperwahrnehmung, also oder wenn man sozialwissenschaftlich über Körper nachdenkt, gibt es zwei große Linien. Es gibt eine phänomenologische Linie und eine sozialkonstruktivistische Linie. Das Phänomenologische, dafür steht relativ bekannt Plessner, wäre sowas wie ein Leibsein. Da geht es darum, was fühle ich an mir, in mir drin. Da hat der Begriff der Leibinsel geprägt, die Stellen an uns, die wir besonders stark spüren, wenn wir Schmerzen haben. Das ist eine Perspektive, wo sozusagen relativ wenig Gesellschaft in das Nachdenken über Körper reinkommt. Die hat einfach eine andere Fragestellung. Die Perspektive finde ich zwar auch spannend, aber um die geht es mir heute nicht. Also ich mache heute keine phänomenologischen Betrachtungen, sondern ich gucke aus einer Perspektive des sozialkonstruktivistischen und frage ganz klar nach dem Zusammenhang von sozialer Ordnung, gesellschaftlichen Strukturen und Körper. Und das ist manchmal ein bisschen schwerer zu denken, weil wir ja trotzdem alle das irgendwie sind, ne? Also ich bin ja auch irgendwie hier ein Körper und rede ja als Körper auch und sozusagen diesen Schritt, also vielleicht schaffe ich das, euch das so kleinteilig darzustellen, dass aber das, was ihr seht, also mich, wie ihr mich interpretiert, dass wir das sozusagen lernen und dass das soziale Phänomene sind und eben nicht wahnsinnig individuell aussuchbare Phänomene. So. Sozialwissenschaftlerinnen, also ich spreche, das muss ich vielleicht auch noch sagen, ich sage Sozialwissenschaftlerinnen und spreche damit einen Unterstrich mit. Ich habe für mich noch keine bessere Sprachregelung gefunden, weil ich SozialwissenschaftlerInnen ganz schwierig finde, weil da muss ich immer so ein Päuschen machen. Also Sozialwissenschaftlerinnen gehen zunehmend davon aus, dass die Arbeit am Körper als Arbeit am Selbst in Zusammenhang mit der Positionierung dieses Selbst im Sozialen verstanden wird. Und um diese Auseinandersetzung besser zu fassen, bietet es sich an, sich kurz mit Phänomenen von Normalisierung zu befassen. Und das versuche ich jetzt sozusagen themenzentriert zu machen. die Debatte um die Konstruiertheit des Körpers und dem Zusammenhang von Körper und Gesellschaft ist ungefähr seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts in den Sozial- und Geisteswissenschaften wieder ganz stark geworden. Es gibt Leute, die sprechen vom Bodyturn in Sozial- und Geisteswissenschaften. Ich nehme mal an, das sind die, die Forschungsrichtung erfunden haben. Ich würde dann auch von einem Turn sprechen, ne? Wenn ich eine neue Forschungsrichtung erfunden hätte, weil damit kann man irgendwie auch ganz gut seine eigene Position absichern. Aber ich glaube schon tatsächlich, dass das Nachdenken über Körper, zum Beispiel in der Soziologie, wenn man sich die Klassiker anguckt, also Weber oder Simmel oder so, dass das da zwar vorkommt, aber kein zentrales Thema ist. Und seit den 80ern, Anfang der 90er des letzten Jahrhunderts ist es ganz stark Thema geworden. Es gibt die Sammelbände, es gibt Tagungen, das sind immer relativ eindeutige Indizien dafür, dass sich das akademische Umfeld sozusagen um ein Thema kümmert. Eine wesentliche Frage, die dabei bearbeitet wird, ist sozusagen das Verhältnis von sozialer Ordnung und devianten Körpern. Also welche Körper wurden und welche Körper werden als abweichend eingestuft? Und die Frage ist da natürlich sofort, wenn es eine, so wie ich es vorhin gesagt habe, historische, kulturelle, Kontingenz sozusagen von Normalität, von Körperlichkeit gibt. Also wenn es mal normal ist, dass man bei 1,70 Meter 110 Kilo wiegt und einmal bei 1,70 Meter, 60 Kilo. Dass beides aber als normal oder als begehrenswert interpretiert wird zu unterschiedlichen Zeiten, dann ist natürlich relativ naheliegend, dass diese Unterscheidung irgendwie nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dass die irgendwie entsteht. Ne? Und die Frage ist natürlich, wie wird diese Unterscheidung zwischen normalen und devianten Körpern, wie wird die hergestellt und immer wieder hergestellt? Ne? Und eine Diskussion, die man da ganz gut führen kann oder wo man das relativ gut zeigen kann, ist natürlich die Diskussion um Körpergewicht, die, deshalb habe ich vorhin mit einem Zitat aus den USA angefangen, in den USA zum Beispiel auch noch viel vehementer geführt wird als bei uns. Bei uns sind die Mechanismen, glaube ich, ein bisschen subtiler, aber diese Mechanismen sind trotzdem da. Ende des 19. Jahrhunderts taucht zum ersten Mal in der Geschichte sozusagen, und ich mache da nachher noch einen kurzen Exkurs auch hin, die Idee einer Normierung von Körper auf. So. Also es gibt zum ersten Mal tatsächlich eine ausformulierte Idee, wie ein Körper normal sein soll oder was ein normaler Körper ist. Und wenn ich natürlich die Idee eines normalen Körpers oder was auch immer habe, dann brauche ich auch die Idee von einer Abweichung, weil ohne Abweichung kann man das Normale nicht sehen. Ne? Ohne Licht kein Schatten, so funktioniert das sonst nicht. Und Imke Schminke schreibt dazu, und ich kann gleich ein bisschen Werbung machen, auf dem Blog unserer Vorlesungsreihe Queer Einsteigen gibt es einen Vortrag von, genau, den haben wir mitgeschnitten von Imke Schminke dazu, also wo sie das auch mitmacht, wo sie auch was über Räume macht. Und sie schreibt, während im Mittelalter körperliche Anomalien als göttliche Zeichen oder Wunder interpretiert wurden, werden diese in der Herausbildung der modernen Gesellschaft zu Devianzen. Also die Wahrnehmung von als irgendwas, was als Abweichung wahrgenommen worden ist, wie auch immer das jetzt dann ausbuchstabiert wurde und wie explizit auch die Normalitätsvorstellung gemacht worden ist, gibt es sozusagen Zeiten, wo jemand, der nicht so aussieht wie vielleicht alle anderen, die man schon mal so gesehen hat, wo das dann was Göttliches ist oder was Besonderes, ne? Es ist eine andere Ordnung des anderen sozusagen, und heute in der modernen Gesellschaft, und ich würde so weit gehen zu sagen, auch in sowas Ähnlichem wie in der postmodernen Gesellschaft, werden Anomalien, körperliche Anomalien, Devianzen. Zum Beispiel, also mir fällt da immer, ich weiß gar nicht, in welchem, das war irgendwie, ich glaube, es war letzte Woche in einem Seminar, da hatten wir eine Diskussion, da ging es auch um sozusagen, es gibt diesen, also ich bin als Kind sehr mit Sprichwörtern gequält worden, ich komme aus so einer Familie, wo da gab es für alles ein Sprichwort. Mein Liebstes war ja, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Das kann ich heute noch nicht. Und bei uns gab es ganz oft auch, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Und wenn man das umdreht, heißt es, in einem Körper, der nicht als gesund gilt, kann kein gesunder Geist wohnen. Das heißt aber auch, man kann am Körper erkennen, wenn jemand keinen gesunden Geist hat. Das finde ich eine spannende Aussage. Das ist natürlich verfälscht, weil das hieß im Ursprung, als es erfunden wurde, ich glaube, das ist irgendwo bei den Griechen, hieß es, in einem gesunden Körper soll ein gesunder Geist wohnen. Das war also keine Feststellung, sondern eine Aufforderung. Aber heute ist es eine Feststellung, und ich weiß nicht, wenn ihr Freude an sowas habt, dann, es gibt relativ spannende Untersuchungen zum Beispiel über, wer sind Täterinnen in Krimiserien, so Tatort und Co. Und das sind in der Regel Leute, denen man ansieht, dass sie irgendwie psychisch nicht so normal sind wie alle anderen. Und damit wird sozusagen ihr böses Handeln auch legitimiert. Ne? Und denen sieht man das irgendwann auch an. Also die haben dann diesen fliehenden Blick. Ne? Die laufen immer so. Und dann sieht man schon am Körper, na, da ist was nicht in Ordnung. Manchmal ist es natürlich auch blöd, weil wenn es dann nach der ersten Viertelstunde schon kommt, dann ist das nicht, aber das ist was anderes. So. Die Wissenschaft hat da kräftig mitgespielt. Die hat nämlich angefangen, Körper zu vermessen. Und es wurden, und das ist sozusagen das ganz große Problem, was sich, also wir sind Ende des 19. immer noch, das ganz große Problem, dass nämlich anatomische Differenzen zur Begründung sozialer Differenzen herangezogen wurden. Also das ganz schlagende Beispiel ist natürlich, und ich gehe da jetzt aber nicht näher drauf ein, weil das ist irgendwie immer so mühselig, aber natürlich die anatomische Differenz, aus der abgeleitet wurde, dass zum Beispiel jemand irgendwas Jüdisches in sich hat, ja, galt relativ lange in Deutschland als ziemlich gute Begründung für eine soziale Differenz, mit relativ problematischen Folgen natürlich. Das meint es, aber es meint es auch auf einer subtileren Ebene. Also es geht jetzt nicht nur darum, sozusagen Menschen auszusondern, wie das im Dritten Reich passiert ist oder während des Nationalsozialismus passiert ist. Aber ich glaube, das ist sozusagen das prägnanteste Beispiel für diese Idee, dass man an anatomischen Unterschieden soziale Differenzen, ich meine, relativ naheliegendes Beispiel ist das Beispiel Geschlecht, ne? Die anatomische Differenz, die da angeblich gesehen wird, führt dazu, dass irgendwie die anatomisch differente Gruppe, die man als Frau beschreibt, einfach leider im Schnitt weniger verdient als die andere Gruppe. Das ist auch eine anatomische Differenz, die dazu dient, eine soziale Differenz herzustellen und aufrechtzuerhalten. Oder dass man denen bestimmte Eigenschaften zuschreibt. Ne? Also die einen können irgendwie mit der Bohrmaschine total gut und die anderen mit dem Staubsauger. Ne? Das sieht man, erstaunlicherweise. Also das weiß man. Sowas meint es. Ne? Geschminke schreibt weiter, die Explosion sozialer Gruppen erfolgte nun entlang der Differenz von Norm und Abweichung und legitimierte sich wissenschaftlich mittels Rassenhygiene und Eugenik. Das war zu der Zeit ein relativ übliches Verfahren. Das war wissenschaftlich en vogue, state of the art, Ende des 19. Jahrhunderts, drüber nachzudenken, wie könnte man eugenisches Wissen, also das Wissen über die Verbesserung des menschlichen Erbmaterials, dazu nutzen, die Gesellschaft besser zu machen. Vielleicht habt ihr alle schon mal von Ellen Kay gehört. Ellen Kay ist hier die große reformpädagogische Königin, ne? Die hat geschrieben, also das Jahrhundert des Kindes und hat geschrieben über die Seelenmorde der Kinder in unseren Schulen. Und was man bei ihr gar nicht so wahnsinnig gerne dazu sagt, dass sie eine ziemlich krasse Idee davon hatte, welche Leute in einer Gesellschaft Kinder kriegen sollten und welche vielleicht besser sterilisiert werden sollten. Hm? Also, das war die Idee, das war State of the Art zu einer bestimmten Zeit, so darüber nachzudenken. Und hier wollte ich noch eine kurze Zwischenbemerkung machen, um den Zusammenhang von Nation und Körper im späten Kaiserreich und in der Weimarer Republik sozusagen nochmal beispielhaft zu machen. Damals in der Lebensreform, also das entstand, es war ja große Industrialisierung, es war Verelendung in den Städten und auch sehr viel Landflucht, weil es keine Lebensgrundlagen auf dem Land gab. Und da haben sich ja bekanntlich so kulturkritische Gegenbewegungen entwickelt und eine davon ist die Lebensreformbewegung. Wir haben noch relativ viele Reste von der Lebensreformbewegung auch heute noch. Also die Reformhäuser zum Beispiel sind ein Produkt der Lebensreformbewegung. Die Gartenstadt in Dresden-Hellerau ist so ein Produkt. Also es war eine Siedlung eine Zeit lang. Das Wiederaufkommen vegetarischer Ernährungsformen zum Beispiel war zu der Zeit, also meine Großtante Elisabeth war Vegetarierin, aber da, also die ist jetzt schon ganz lange tot und damals war das also noch sehr esoterisch. Also die hat irgendwie, war Vegetarierin und hat so Tautreten gemacht und dann noch irgendwas mit Geistern, das habe ich mir nur erzählen lassen. Also es hatte einen anderen Einbettung als heute, ne? Es ist höher ideologisch. Und zu der Zeit kommt auf, die große Frage, wie können wir unser Land, also wie können wir Deutschland sozusagen zu einem großen, homogenen, organischen Volk machen? Das war die große Frage. Also war ja irgendwie noch nicht, nur wahnsinnig lange gab es Deutschland da noch nicht, war ja irgendwie, ne? Und da gab es zum ersten Mal eine ganz starke Bewegung, eine kulturelle Bewegung, die gesagt hat, wir haben zu viel geistige Bildung, wir müssen die körperliche und die kreative Individualität des Menschen stärken. Und in diesem Zusammenhang gab es eine gedankliche Verbindung von, und das ist für mich ganz wichtig und ganz spannend, Individualkörper, Volkskörper und Nation. Das heißt, wenn der Individualkörper gesund ist, ist der Volkskörper gesund und dann ist die Nation widerständig und stark. Wenn man das ein bisschen entideologisiert, dann haben wir genau das, was ich vorhin ganz am Anfang vorgelesen habe. Wenn jemand davon sprechen kann, dass jemand, der seinen Körper angeblich nicht gesund hält, als innerer Bioterrorist beschrieben werden kann, der eine Gefahr für die Nation ist. Die Gedanken sind sozusagen alt, ne? Sie kommen aber sozusagen jetzt in einem neuen Gewand wieder. Also heute geht es nicht mehr darum, dass wir uns irgendwie als große Nation, also das ist sicherlich auch eine Erzählung, die nicht ganz unwichtig ist, aber heute sprechen wir natürlich viel davon, dass Menschen, wenn die einfach die ganze Zeit nur essen, also wir hier alle die ganze Zeit, ne? Total gefährlich für den Sozialstaat sind. Genau, Sozialschmarotzer, ne? Genau, und das kostet meine Krankenkassenbeiträge nachher. Das ist die Idee, ne? Genau. Wer jetzt noch essen kann, der ist gut. Nee, nachher. Ich esse ja gerne, also ich kann auch immer essen. Also. So, also, was sozusagen passiert ist, diese Verbindung, die hat sich nicht mehr aufgelöst. Und durch die Nähe der eugenischen Ideen gibt es also tatsächlich die Idee der Gemeinschaftsverbesserung. Und die kann nur über die Disziplinierung des Individualkörpers und des Volkskörpers sozusagen hergestellt werden. Also es würde heute niemand mehr von Volkskörper sprechen, weil das ist ein Begriff, der ist einfach zu belegt. Ne? Aber ich glaube, dass die Idee zumindest in Spurenelementen immer noch enthalten ist. Und auch da vielleicht nochmal, also der sozusagen der kurze, fast überflüssige Hinweis, aber ich finde es trotzdem wichtig, natürlich sieht man auch wieder im Nationalsozialismus, die Idee des gesunden Körpers war das oberste Erziehungsziel. Es gab irgendwie drei Erziehungsziele, es gab die körperliche, die charakterliche und die sittliche Bildung. Und die körperliche stand, und das ist, jeder kennt ja dieses Ding irgendwie, Hitlerjungen sind hart wie Kruppstahl, flink wie Windhunde und so weiter. Das ist nichts anderes als körperlich funktionierende Maschinen herzustellen, die dann das Wohl des Gesamten stützen sollen. So, das war also der Ausflug in die Lebensreformbewegung. Also darüber kann ich auch gerne noch mehr, aber ich dachte, ich mach's mal kurz. Und ich glaube, der Clou in der Argumentation, der kommt jetzt, der ist nämlich, dass moderne Formen der sozialen Ordnung auf Techniken von Selbstkontrolle und Selbstdisziplinierung aufbauen. Das heißt, es geht nicht mehr darum sozusagen, dass jemand permanent hinter mir steht und mir sagt, du musst jetzt aber noch bitte gefälligst ein bisschen Sport machen, ein bisschen weniger essen, sondern es geht darum, dass diese Dinge durch die Gratifikationen, die mir dadurch zuwachsen angeblich, in mich reinverlagert sind. Also das ist ein bisschen eine Analogie zu der These von Elias, der sagt, es gibt Fremdzwänge, die wandern in das Individuum ein, die werden inkorporiert und werden es Selbstzwänge. Das hat er in einer ganz großen Studie ganz deutlich gezeigt. Er nennt es den Prozess der Zivilisation. So. Bevor ich weitermache, ist mir noch wichtig, dass hinter der Idee der Arbeit am Körper so etwas steht, wie die Fantasie, dass man den Körper auch unendlich bearbeiten könne. Und diese Fantasie hat, und das kommt jetzt da zusammen, frappierende Ähnlichkeiten mit der, dass jede Person, jeder Mensch in seinem Leben alles erreichen könne, wenn er sie das nur genug wolle, und wenn er sie scheitert, dann liegt es an der Person selber. Dieser Glaube, also ich nenne, das ist neoliberale Ideologie, blendet etwas aus, was wesentlich ist, nämlich, dass unsere Gesellschaft für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Mengen an Privilegien bereithält. Deren Existenz, also die der Privilegien, wesentlich dazu beitragen, wer wie viel gesellschaftliche Teilhabe bekommt. Und wenn dem nicht so wäre, also wir können das diskutieren, aber ich würde sagen, wenn dem nicht so wäre, gäbe es keine Notwendigkeit, über Frauenquoten zu diskutieren, bräuchten wir keine Gesetze, die Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung vorschreiben, und bräuchten wir uns an keiner Stelle gegen Homo-, Trans- oder sonstige Phobien zu wehren. Anders gesagt, Ungleichheit ist eine Struktur, und das ist meine normative Setzung, die sich nicht primär über Willenskraft und eigene Leistung überwinden lässt, sondern Ungleichheit ist eine Struktur, die als Struktur in uns und auf uns wirkt. Im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Auseinandersetzungen von Körpern gilt Ähnliches. Auch wenn das neoliberale Credo, das die Fiktion des allmächtigen Individuums unterstellt, anderes behauptet, dürfte deutlich sein, dass es auch hier Grenzen gibt. An einer Stelle muss der Vergleich präzisiert werden. Das werde ich jetzt tun, glaube ich. Ja, da. Ist das, oh, das ist nicht ganz auf, das ist voll frech. Aber da steht jetzt nur noch, wo es steht. Ich gehe mit Nina Degele und Gabriele Winker gesprochen davon aus, dass Körper inzwischen als eine Strukturkategorie für soziale Ungleichheit verstanden werden kann. Also die machen vier. Klasse, Race, Rasse, Ethnie als zweite, Geschlecht und als vierte eben, und das ist neu, Buddhism nennen sie das, also Körper. Also das sind die für sie die vier Strukturkategorien soziale Ungleichheit. Das heißt, nicht nur die Funktionslogik von generellen Auseinandersetzungen mit Privilegien ist der Funktionslogik des physischen Optimierungsphantasmas ähnlich, sondern auch die Konsequenzen können als ungleichheitsstellend interpretiert werden. Im Zusammenhang mit der These der Ungleichheitsproduktion über den Körper gehen Nina Degele und Gabriele Winker so weit, dass sie den Körper als im Zuge mechanischer, genetischer, psychischer und physiologischer Manipulierbarkeit immer weniger als Naturtatsache beschreiben und immer mehr als Kulturprodukt, also als etwas, das hergestellt werden kann. Und entsprechend geht es auch immer weniger um die Arbeit mit dem Körper auf dem Arbeitsmarkt. Also um die geht es schon auch, aber es geht vor allem um die Arbeit am Körper, der, sie nennen es employable, also der für den Arbeitsmarkt, für die Arbeitsgesellschaft, für die Gesellschaft, in der wir uns befinden, passend und funktional sein soll. Körper müssen in der aktuellen ökonomischen und sozialen Situation nutzbar sein, müssen also dem Arbeitsmarkt zugänglich und passend sein. Und das hängt wieder eng mit einer spezifischen Idee von Gesundheit zusammen. Gesundheit ist nämlich dann nicht mehr Schicksal, sondern durch persönliche Lebensführung erreichbar. Also wir sehen vorhin Waldemar, der geht zum Arzt, weil er Kopfschmerzen hat. Ist klar, der ist total übergewichtig, deshalb hat der Kreislauf von Kopfschmerzen. Und dann trinkt er ganz viele Eiweißshakes und macht ganz viel Ausdauertraining und dann ist er total gesund. Da hat es hingekriegt, ne? Der hat es geschafft. Das ist die Idee. Gesundheit ist nicht mehr irgendwas, was sozusagen in mir drin ist, sondern irgendwas, was ich selber bestimmen kann. Ich möchte jetzt gar nicht solchen genetischen Diskurse, ne? Bin ich mir auch nicht sicher, ob die stimmen, aber das finde ich zumindest eine problematische Perspektive, die aber in meiner Wahrnehmung genauso passiert. Und der Umkehrschluss, und das ist, glaube ich, das Bemerkenswerteste, ist, wer nicht gesund ist, der hat selber Schuld, der hat es falsch gemacht. Es entsteht also eine Zumutung an das Individuum, sich bestimmten Regimen zu unterwerfen, sich bestimmter Praxen zu bedienen, um gesund zu werden und gesund zu bleiben. Gelingt es nicht, liegt die Verantwortung im Individuum selber. Und dazu schreiben Degele Winker, zu Bedingungen sozialer und das heißt auf dem Arbeitsmarkt gewinnbringend einsetzbarer Wertschätzung gehören Jugendlichkeit, Schönheit, Fitness und Gesundheit. Mit der Argumentation, dass die Macht dazu in den Händen, Beinen und Köpfen eines jeden Individuums liege, wird das Sozialsystem entsprechend umgebaut. Das war, glaube ich, vor 2 oder vor 3 Jahren. Das ging auch durch die Presse. Das fand ich, ich weiß nicht, ob es es heute noch gibt, da hat mindestens eine Arge für also Menschen, die irgendwie besonders schwer vermittelbar waren angeblich, als Pflichtprogramm so ein Fitnessprogramm gemacht. Und die Begründung, also das war glaube ich in Mecklenburg-Vorpommern irgendwo.
Mit das Bestandteil sehr vieler Schulungen.
Ist das auch immer noch so?
Kommt noch an, was man für Schulungen gesucht, ja. Das wird so ein bisschen mit so, wie man richtig kocht, wie man sich richtig bewegt, dass man Sport macht.
Genau, und das war aber, genau, das war so dezidiert 4 Wochen nur sowas. Also da gab es so Bilder, wie dann sozusagen irgendjemand walken ging, mit natürlichen Trainingsanzügen, die nicht besonders kleidsam aussehenden Menschen, weil das muss ja so aussehen, ne? Man muss ja auch die Bilder reproduzieren. Und das ist genau die Idee, ne? Über gesundheitsfördernde Leistungen kann man natürlich auch sowas herstellen wie Disziplin, Arbeitsfähigkeit, der Körper wird employable. Ne? Wurde hoch gelobt, also intern, von außen eher, sagen wir mal, mit, sagen wir mal, zwischen Suffisanz und leichtem Ekel in den Medien auch besprochen. Also es gab sehr nette Berichterstattungen dazu. Ich habe leider damals das noch nicht so auf dem Schirm gehabt als Thema, sonst hätte ich das gesammelt. Und ich komme nachher auch nochmal mit der Schule genau zu dem Punkt, zu diesen Schulungssachen. Das gibt es nämlich nicht nur bei der AGE, das gibt es auch im Kindergarten inzwischen. Das komisch mache ich nachher noch. Also das ist zum Beispiel ein Punkt, wie das Sozialsystem so umgebaut wird. Es liegt in deiner Hand, ne? Wenn du also ordentlich walken gehst, dann hast du eine größere Chance auf einen Arbeitsplatz. Manipulationen am Körper, das habe ich, glaube ich, so mehrfach schon mal ganz kurz versucht zu sagen, werden verstanden als eine Arbeit am Selbst. Ne? Das ist die Manipulation am Körper, und mit Manipulation am Körper meine ich, das geht los bei, was ziehe ich an, also wie kleide ich meinen Körper, wie verhülle ich ihn oder wie stelle ich ihn zur Schau zum Beispiel. Also meine Mutter, die weiß immer ganz genau, was man anziehen muss, damit man die Hüfte nicht so sieht, ne? So, das ist auch eine Manipulation am Körper, da wird was eingeklemmt oder überdeckt. Man malt sich an, vielleicht, oder auch nicht. Geht weiter über natürlich so Sachen wie Ernährungsregime, Diäten. Das würde ich hier noch unter dezente Praxen fassen. Dramatische Praxen sind sogenannte Schönheitsoperationen, wo gesunde Menschen sich Magenbänder legen lassen, gesunde Menschen sich irgendwie, keine Ahnung, es gibt inzwischen so ziemlich alles, ich habe gelesen, man kann sich, wenn man drei Kinder geboren hat, kann man sich den Schambereich wieder schön herrichten lassen zum Beispiel, das wäre auch eine, finde ich, ziemlich dramatische Praxis, man kann den Penis irgendwie größer machen lassen mit Fettgewebe, man kann den Bauch straffen, also ich habe vorhin mal geguckt, ich wollte die Bilder nicht sozusagen in die Präsentation machen, weil ich die sehr beschämend fand, aber also da waren so Figuren abgebildet, was man alles machen kann, und das waren ganz schön viele Sachen, die man so machen könnte. Also, das geht, bei Männern geht es immer irgendwie los mit Haare einpflanzen und dann die Augen und so. Das würde ich als dramatische Praxis beschreiben. Und dramatisch ist diese Praxis auch, weil sie ja, also in Deutschland hat es nicht so gut geklappt, da kommt es immer mal so wieder im Fernsehen, aber es gab ja, glaube ich, eine Staffel von The Swan, weiß nicht, ob ihr das erinnert, das war eine Sendung, da konnte man sich irgendwie bewerben als Person, die eine Schönheitsoperation machen lassen wird, und dann wurde man so à la Dschungelcamp von, ich weiß nicht mehr wem, begleitet und natürlich permanent gefilmt, und es wurde alles irrsinnig inszeniert. Da gibt es auch ganz viele wissenschaftliche Arbeiten, das hat irgendwie sehr nachdrücklich für Erregung gesorgt. In den USA scheint es relativ üblich zu sein. Und heute gibt es ja immer mal wieder sowas wie Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum oder so ähnlich heißt die Sendung. Ich weiß es nicht, irgendwie was mit ich will mein Leben verbessern, und da gibt es dann auch immer mal jemand, der sich operieren lässt. In der Regel sind es Frauen, die das machen in den Zusammenhängen, und in der Regel geht es um Brustoperationen. Habe ich mir von einschlägig fernsehschauenden Menschen erzählen lassen. So, das heißt, diese Körper, die ich mit dezenten und dramatischen Praxen bearbeite, und achso, das ist vielleicht auch noch wichtig, weil es auch da steht und auch ein wichtiger Aspekt ist, das Problem ist natürlich, man weiß ja nie ganz genau, wie es sein muss. Es gibt sozusagen kein idealisiert, also es gibt ein Ideal, aber das Ideal verändert sich permanent. Das liegt sozusagen auch in diesem Normalisierungsding. Ne? Also wenn ich jetzt meine, naja, wenn ich jetzt noch 10 Kilo und vielleicht ein bisschen Bauchmuskeln, dann habe ich es geschafft. Und dann, Mist, dann sind da wieder 100, die haben aber 11 Kilo und noch ein bisschen mehr Bauchmuskeln. So, dann ist sozusagen meine dramatische Arbeit an mir selber schon wieder verloren, weil ich muss ja dann wieder mehr. Das meint sozusagen diese Idee der diffusen Anforderung. Das ist nicht so ganz klar. Zu dünn darf man ja auch nicht werden, zum Beispiel, wenn man abnimmt. Da habe ich nachher noch ein paar Bilder, die das eher zeigen, dass also sozusagen, es gibt schon ein Normal Range, in dem das stattfindet, und wenn man, also weiß auch nicht, ob ihr, das ist so was ich immer wieder erlebe, dass wenn Leute offensichtlich abgenommen haben, dann wird ja immer gleich gefragt, Mensch, hast du Diät gemacht, hast du abgenommen, Glückwunsch, 10 Kilo, und wenn jemand 10 Kilo zunimmt, dann würde wahrscheinlich niemand hingehen sagen, Mensch, super, hast du es geschafft, jetzt 10 Kilo, es sei denn, der war vorher ganz furchtbar dünn. Ne? Dann würde man, aber so, wenn ich jetzt nochmal 15 Kilo, und dann würde jemand kommen und zu mir sagen, boah, super, hast du geschafft, 15 Kilo zugenommen, würde ich wahrscheinlich auch denken, weiß nicht, ob ich das gerne möchte. Ne? Also das ist auch spannend zum Beispiel. Es gibt also Richtungen, aber es gibt auch Grenzen sozusagen. Also ich habe gesagt, Manipulation am Körper, Bearbeitung des Körpers als Arbeit am Selbst, das der sozialen Positionierung sozusagen dient. Soziale Positionierung erfolgt auch über den Körper. Und dabei wird dieser Körper, das ist jetzt sozusagen noch ein Schritt weiter, nicht nur, also dem Körper wird nicht nur was Äußerliches zugeschrieben, sondern dieser Körper ist eine Verkörperung sozialer Normen. Das heißt, die Arbeit im Körper ist immer auch die Arbeit im Sozialen selbst und damit nicht mehr eine, wie auch immer, autonome Entscheidung über etwas, was ich mir so vorstelle, sondern eine, die von sozialen Ideen und Normen geleitet wird. Denn woher kommen unsere Vorstellungen von uns selbst? Wie kommen wir zu bestimmten Wünschen, Hoffnungen und Fantasien in Bezug auf unseren Körper? Das fragt Paula Irene Villa, von der ich auch diese Zitate hier stehen habe. Und weiterhin stellt sie sozusagen die Frage, wer determiniert die Kriterien? Und wie ist die Grenze zwischen was als Option denkbar ist und was ist noch unmöglich? Also ich glaube, vor 50 Jahren war die Idee, dass man sich irgendwie Fett aus sich rausmachen lässt, relativ schwer zu denken. Heute habe ich das Gefühl, das ist State of the Art, da denkt man halt so drüber nach. Also nicht, dass man es machen würde, ne? Es macht ja nie, das ist ja so ähnlich wie zu McDonald's gehen oder CDU wählen, das macht auch nie jemand und trotzdem sind die irrsinnig erfolgreich. Und so ähnlich ist das, glaube ich, auch mit Fettabsaugen. Das macht auch niemand und trotzdem gibt es ganz viele Ärzte, die das machen, damit ganz gut leben können. So. Diese Fragen, diese Optionen, diese Fragen, was meine Wünsche und Hoffnungen sind, die fallen natürlich nicht vom Himmel, sondern die tauchen sozusagen, die tauchen auch nicht von alleine in den Menschen auf. Und ihre Beantwortung kann nicht jenseits von gesellschaftlichen Normen, ökonomischen Imperativen und intersubjektiven Beziehungen stattfinden. Körpermanipulationen haben, das erscheint mir wichtig, viel mit Fragen nach sozialer Zugehörigkeit, Teilhabe und Anerkennung zu tun. Und sie werden, das ist nochmal der Hinweis auf die dezenten und dramatischen Praxen, und ich zitiere nochmal Paula Irene Villa, sie werden mitnichten nur für Asiatinnen in den USA am OP-Tisch entschieden, sondern auch beim Friseurbesuch oder bei der sportlichen Praxis. Also die Fragen nach sozialer Zugehörigkeit und Teilhabe. Dahinter steht die Annahme, dass wir alle bemüht sind, bestimmte soziale Positionierungen einzunehmen oder dass es vielleicht auch einen Zwang gibt, dass wir die einnehmen und zu verkörpern, den sozialen Vorgaben also somatisch zu folgen, also körperlich. Und die Palette der entsprechenden Tätigkeiten, ich möchte es einfach nochmal ausführen, reicht dabei von so Sachen wie Kleidung, Hygiene und die Wahl der Nahrungsmittel über bewusste Projekte wie Diät halten und Sport machen bis hin zu den dramatischen Manipulationen der Chirurgie oder Gentherapie. Und die sozialen Imperative zeichnen sich dabei vor allem dadurch aus, dass sie diffus erscheinen, was für das Individuum bedeutet, dass ein somatisches Folgen umso komplizierter wird. Dennoch steht das Versprechen, dass mit einer richtigen Anwendung körpermanipulativer Techniken auch ein guter Platz im Sozialen erreicht werden kann. Das habe ich vorhin ja am Beispiel von Waldemar schon irgendwie ausdrücklich gezeigt. Das gibt ein Glücksversprechen. Und wichtig erscheint mir, den Aspekt des Diffusen nochmal zu präzisieren. Diffus sind diese Vorgaben, weil keiner ganz genau wissen kann, welche Körperpraxen diejenigen sind, die eine vorteilhafte Position im Sozialen ermöglichen. Und diffus sind sie in gewisser Weise auch, weil sie unerreichbar sind. Man kann in diesem Fall problemlos das alte Bild des Lasttieres bemühen, vor dessen Maul eine Karotte gehalten wird, die es nie erreichen kann. Anders gesagt handelt es sich um Prozesse, die im Zusammenhang mit Normalisierungsdiskursen gesehen werden können. Normalität ist eine Fiktion. Prozesse, die mit der Aufforderung zur Normalisierung einhergehen, sind in der Regel solche, die ausgrenzenden Charakter haben. Liegt auf der Hand. Nämlich für all jene, die dem angeblich normalen und unterstellt richtigen nicht beugsam gegenüberstehen wollen, können oder werden. Normalität wird also als etwas begriffen, das mit normativen Prozessen der Normalisierung zu tun hat und das kaum zu überschätzende rechtliche, politische und ökonomische und kulturelle Vorteile mit sich bringt. Dabei, das liegt irgendwie auch auf der Hand, sind Vorstellungen von Normalität, das würde mich auch ärgern, genau, mehr als trügerisch. Zum einen ist kein Mensch vollkommen und keiner verkörpert vollständig eine Norm. Zitiere, was da steht von Paula Irene Villa nochmal. Alle weichen wir von dem phantasmatischen Normen eines Ideals ab, das durch wissenschaftliche und politische Diskurse als normal bzw. je nach historischer Konstellation als natürlich intronisiert wird. Entsprechend unterliegen wir einer Aufforderung nach Selbstoptimierung, die Villa so fasst. Wer sich nicht optimiert, wer nicht dauernd an der Verbesserung seines Körpers und damit seiner selbst arbeitet, hart arbeitet, verdient keine Anerkennung. Ulrich Bröckling hat vor einigen Jahren ein Buch rausgegeben, was den wissenschaftlichen oder den sozialwissenschaftlichen Diskurs relativ stark mitstrukturiert. Er spricht vom unternehmerischen Selbst und entwirft darin uns Menschen, uns Individuen als Selbste, die mit dem, was sie erreichen wollen, unternehmerisch umgehen müssen. So. Und ich glaube, dass der Körper eine ganz wesentliche Ressource des unternehmerischen Handelns mit uns selber ist. Also sozusagen eine Investition in den Körper. Ich werde nachher, wenn ich noch kurz über das gesunde Boot spreche, werden wir sehen, das gesunde Boot ist eine Investition ins Humankapital. Das ist nichts anderes. Ja? Körper und Humankapital kann man hier zumindest parallelisieren. Diese Investition muss ich leisten, damit aus mir was wird. Ja? Also ich akzeptiert werde, einen guten Platz im Sozialen bekomme. Die gesellschaftstheoretische Großeinordnung findet in der Spätmoderne ihren Platz, begleitet oder vielleicht sogar provoziert, das ist immer noch Paula Irene Villa, von der Erosion religiöser Legitimationen. Die Menschen sind also aufgerufen, das ist jetzt eine Kehrseite der Aufklärung, ihren Verstand selber zu nutzen und ihren Körper selber zu nutzen. Dabei handelt es sich allerdings nicht um so einen unilinearen Prozess, sondern um eine Bewegung, die verschiedene Dynamiken und Ungleichzeitigkeiten mit sich führt. Aber es kann eine Gleichzeitigkeit von Selbstermächtigung und Selbstunterwerfung, also der immer deutlich werdenderen Zumutung des selbstunternehmerischen Handelns konstatiert werden. Und dabei ist jetzt der Punkt, den ich jetzt anpinne, sozusagen nochmal spannend. Empörung und bildungsbürgerliche Abwehreffekte, also gegen das, was ich jetzt sozusagen gerade gesagt habe, das ist ja alles total schlimm, sind allzu einfache Reaktionen im Modus des Herrschenden. Wer nämlich dazugehört zum Arbeitsmarkt, zur Familie, zur Wissenschaft etwa und entsprechende Anerkennung genießt, der oder die hat nicht nur leicht reden, sondern sehr wahrscheinlich auch den entsprechenden Körper. Und dieser wiederum ist sehr wahrscheinlich weiß, spezifischen geschlechtlichen und ethnischen Normen gemäß und vor allem eins unauffällig, schön, normal eben. Ich würde, um das jetzt so ein bisschen handhabbar zu machen, noch ein bisschen über das gesunde Boot sozusagen sprechen. Das gesunde Boot. Ich habe da mal gleich zwei Bilder mitgebracht, das sind Screenshots von den Seiten. Mit dem unteren fange ich an, das ist einfach das gesunde Boot, das ist das obere, ist in Baden-Württemberg, das habe ich genommen, weil es mir einfach sozusagen bekannt war. Und dann habe ich mal weitergeguckt nach weiteren Projekten dieser Art und das untere, das finde ich ganz spannend, das PEP, Plattform Ernährung und Bewegung e.V. und da seht ihr ganz unten, ne, das da liefen so Sachen durch auf dieser Seite, dieser Plattform für Ernährung und Bewegung, die Programme für Kinder für Ernährung und Bewegung finanziert. Und da unten liefen nicht nur die Firmen, die da jetzt stehen, sondern noch viel mehr so Lebensmittelfirmen. Das fand ich ganz spannend. Also, dass offensichtlich Nestle und Danone Geld dafür hergeben, mit Kindern viel Bewegung und gesunde Ernährung zu probieren. Das kann man jetzt erstmal sehen, wie man will. Ich finde es zumindest was Bemerkenswertes. Aber das ist sozusagen nur am Rand. Das gesunde Boot. Das gesunde Boot ist ein Programm in Baden-Württemberg. Das wird gesponsert oder nein, das wird durchgeführt und finanziert von der Baden-Württemberg-Stiftung. Die Slogan, Moment, den habe ich extra aufgeschrieben. Wir investieren in die Menschen von Baden-Württemberg. Ist der Slogan der BW-Stiftung. Es ist, also ich muss vielleicht dazu sagen, ich komme aus Baden-Württemberg. Ne? Ich kenne das Problem sozusagen. Die investieren in die Menschen von Baden-Württemberg, wenn ich das jetzt in meine Sprachregelung von vorhin übersetze, also es geht um Investitionen in Humankapital, na ganz klar, es geht um nichts anderes, wir investieren in Zukunft und in eben die Menschen in Baden-Württemberg. Und das gesunde Boot ist ein Programm, das richtet sich an Kindergärten, Kindertagesstätten und Grundschulen. Ich habe leider keine ordentliche Liste gefunden, wie viele da mitmachen, aber es gab so Karten, wie viele Kindergärten und Grundschulen da mitmachen und diese Karten waren alle ziemlich voll. Also ich würde tippen, so jetzt, ich habe ein bisschen gezählt und überschlagen, pro also Kindergarten und Grundschule jeweils um die zwischen 100 und 150 Stück in Baden-Württemberg machen damit. Sind schon im gesunden Boot. Das ist auch relativ leicht zu erklären. Das gesunde Boot ist nämlich für die Schule und für den Kindergarten extrem preiswert, das kostet nämlich nichts. Und man kriegt sogar für die Zeit, wo das Programm durchgeführt wird, einen total geschulten Menschen an die Seite gestellt, der mit den Kindern entweder kocht oder sich bewegt oder beides. Und im Kindergarten, und das werde ich ja noch ein bisschen genauer ausbuchstabieren, nicht nur mit den Kindern, da werden auch die Eltern pädagogisiert. Also es gibt dann auch Module, wo die Eltern von einem erfahrenen Menschen, wie auch immer, mit Kochen und so weiter beglückt werden. Wir investieren in die Menschen von Baden-Württemberg. Finanziert wird das aus Steuergeldern. Das ist also ein staatliches Programm. Also das ist natürlich nur mittelbar staatlich, weil die Stiftung ist natürlich total unabhängig, aber die wird aus Steuergeldern finanziert. Das heißt, Wenn ihr euch an das erinnert, was ich vorhin versucht habe zu sagen, wir sehen hier einen ganz direkten Zusammenhang zwischen einer Idee von gesundem Individualkörper und gesunder, also einem gesunden, wie auch immer, Volkskörper, sagt man heute nicht mehr, einer gesunden Gesellschaft, einer funktionierenden Gesellschaft. Somatische und soziale Ordnung sozusagen. Ich habe mal einen Teil aus der, halt, das kommt gleich, wo ist das? Da. Aus der Begründung aufgeschrieben, warum die Bereiche Ernährung und Bewegung bearbeitet werden. Kinder brauchen Bewegung, Kinder müssen sich bewegen. Kann ich zustimmen? Ob das jetzt was mit Kindheit zu tun hat, weiß ich nicht. Also, wenn ich mich nicht bewegen würde, würde ich einfach nicht weit kommen, ne? Würde ich jetzt nicht hier sitzen. Geht natürlich was anderes. Dabei ist Kindheit die prägendste Phase des Lebens überhaupt. Hier werden Vorlieben und Abneigungen entwickelt und der Grundstock für das weitere Leben gelegt. Und dabei können sie so viel lernen. Kinder entdecken ihren Körper mit seinen Fähigkeiten und seinen Grenzen. Kinder erforschen ihre Umwelt. Kinder lernen durch und in Bewegung den Umgang mit anderen Menschen. Kinder unterstützen durch Bewegung selbsttätig die gesunde Entwicklung ihres Körpers und ihres Geistes. Für mich sind zwei Sachen in diesem, also das ist zusammengefasst, da steht noch mehr, da steht dann noch drin, dass es Bewegungsräume geschaffen werden müssen und irgendwie alle das immer mit den Kindern zusammen machen sollen und so weiter. Für mich sind zwei Sachen sozusagen schlagend. Hier werden Vorlieben und Abneigungen entwickelt und die Kinder unterstützen durch Bewegung. Bei Ernährung ist es so ähnlich, da ist es nicht ganz so dramatisch geschrieben, die gesunde Entwicklung ihres Körpers und ihres Geistes. Das heißt, die natürliche Bewegungsfreude der Kinder wird aufgenommen. Achso, das geht noch weiter. Ja, Entschuldigung, es geht noch weiter. Die natürliche Bewegungsfreude der Kinder wird aufgenommen und gefördert. Auf diese Weise werden die Kinder frühzeitig mit einer gesunden Lebensweise vertraut gemacht. Ernährung und Bewegung. Und es geht natürlich nicht darum, dass die zusammen zu McDonald's gehen, ne? Es geht um 5-mal Obst und Gemüse am Tag und wir kaufen irgendwie den regionalen Apfel und schneiden den selber auf. Der ist total gesund. Der ist auch viel gesünder als McDonald's. Gesund ist nur. Nee, es gibt, genau, also so könnte man, also wie das dann genau ausgestaltet wird, ich habe ja vorhin so ein bisschen suffisant gesagt, da kommen total geschulte Leute, diese Schulungen, das sind Leute, die arbeiten halbtags für dieses Programm und werden 3 Tage geschult und müssen mindestens 2 Tage Kindergartenerfahrung haben. So. Aber ist ja wurscht, also ich meine, ne, so. Kinder werden also frühzeitig mit einer gesunden Lebensweise vertraut gemacht. Maßnahmen wie Aktionstage und Elternabende begleiten das Programm und sichern die Nachhaltigkeit. Es wird den Erzieherinnen auch empfohlen, das Thema Bewegung, wenn sie solche Module schon da mal haben, doch gleich auch in der Konzeption der Kindertagesstätte oder des Kindergartens zu verankern und stark zu machen. Und im Ernährungsbereich, also im Bewegungsbereich gibt es sie nicht, aber im Ernährungsbereich gibt es auch Module, die mit den Eltern zusammen durchgeführt werden. Jetzt habe ich das einfach mal, ich habe das einfach mal da rausgenommen, wie sowas aussieht. Komm in das gesunde Boot, steht da immer drüber. Und also es gibt quasi so, ich weiß nicht genau, wer diesen Erstkontakt herstellt. Vermutlich sagt die Institution, hallo, ich möchte das gerne machen. Dann kommt diese geschulte Person mit ihrer 3 Tage Schulungserfahrung zum Vorgespräch. Dann wird das sozusagen mit Take-Off und eine Take-Up-Veranstaltung sozusagen eingerahmt und dann gibt es ein 15 Wochen Ernährungsprogramm mit 15 Bausteinen, also einer pro Woche. 12 sind Kinderbausteine. Das waren, also waren tatsächlich so Sachen wie, wie gut duftet die Backstube und wo wächst unser Obst und wo steht eigentlich die Kuh. Also es ist natürlich auch für Kinder gemacht. Und 3 Bausteine gibt es auch für Eltern. Die habe ich da auch extra aufgeschrieben. Obst und Gemüse ist bunt und lecker, die duftende Backstube und wir haben Gäste. So. Genau, also meine erste Reaktion war auch so, dass ich erstmal geschmunzelt habe und dann wurde es mir ein bisschen bange, weil ich dachte, also welche Idee von Eltern oder von erwachsenen Menschen oder von angeblich selbstbestimmten Individuen wird hier eigentlich aufgebaut. Obst und Gemüse ist bunt und lecker. Die duftende Backstube und wir haben Gäste. Wenn das sozusagen die Ziele und Inhalte von so einem Programm sind, dann heißt das im Umkehrschluss, die Idee von den Leuten, die ich mit diesem Programm beglücke, ist, dass die also wahrscheinlich von Obst und Gemüse nicht so wahnsinnig viel Ahnung haben, eine Backstube noch nie von innen gesehen haben, wahrscheinlich ihr Brot dann im Supermarkt kaufen. Und Gäste, naja, für die muss man, ich weiß nicht, also ich habe, es steht leider nicht genau drin, was die da machen. Aber ich habe mich sozusagen, also das waren für mich zwei Irritationen. Die erste Irritation sind tatsächlich diese Überschriften, die ich einfach extrem unerwachsen finde. Und ich finde das schon problematisch, Kindern abzusprechen, selber Entscheidungen treffen zu können. Aber bei Erwachsenen finde ich es irgendwie schon, da ist es schon auf der staatlichen Ebene auch geregelt. Und ich meine, das sind Pädagogisierungen, da werden Leute erzogen. Ne? Und die andere Irritation, die ich da habe, ist, dass Eltern sozusagen auch in eine ganz bestimmte Form oder Ideologie von Gesundheit und eben Bewegung integriert werden sollen. Das ist, finde ich, nicht unproblematisch. Natürlich, also was man, glaube ich, daran ganz gut sehen kann an solchen Programmen, ist, dass die Auseinandersetzung mit sowas immer ganz ambivalent ist. Ne? Auf der einen Seite, wenn man so fragen gehen würde und sagen würde, Sie sind sicherlich auch dafür, man könnte es auch weniger suggestiv fragen, sollen Kinder gesund erzogen werden? Oder sollen Kinder sich viel bewegen können? Sollen Kinder gute Nahrungsmittel bekommen? Da würde natürlich niemand sagen, nein. Ne? Also außer er ist irgendwie ein bisschen kindersadistisch, das gibt es vielleicht auch, aber das durfte nicht, die Durchschnittsmeinung durfte sein, ja, Kinder sollen sich bitte bewegen können und sollen auch bitte gute Sachen zu essen bekommen und so weiter. Was aber hier passiert, wenn sozusagen eine Landesregierung die Schule oder den Kindergarten als Einflusssphäre dafür nutzt, um bestimmte Gesundheitsregimes in den Kindern zu verankern, dann heißt das, dass Kinder also ganz früh schon lernen, dass sie bestimmte Dinge tun müssen, damit sie später ihren Körper in einer bestimmten Art und Weise employable halten. Das ist meine Interpretation. Wenn eine Stiftung dir sagt, wir investieren in die Menschen von Baden-Württemberg, ein Programm macht, wo es darum geht, dass man sich viel bewegt und bitte gesund ernährt, und das ist natürlich eine bestimmte Idee von Gesundheit. Ich sage das vorhin nicht umsonst gesagt. Es geht nicht darum, irgendwie das zum Beispiel zu essen, was man einfach gerne mag, sondern es geht natürlich darum, das zu essen, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung oder wie das heißt mit dieser Pyramide, wo unten, also wo für mich immer unten die Sachen sind, die ich alle nicht mag, die ich ganz viel essen soll, und oben, da wo das, was man nicht essen darf, ist immer so lecker, ne? Also, ja, so ist es doch. Und sozusagen, es ist klar, dass genau diese Ideologien bereits den Kindern vermittelt werden. Und ich glaube, der Zusammenhang ist erstmal gar nicht so schnell herzustellen, weil es erstmal so ganz prima tut. Ne? Das arbeitet mit Bewegung und es arbeitet mit Freiheit, aber es arbeitet, und das steht ja sozusagen da drin, jetzt habe ich schon wieder weggelegt, aber ich hatte es vorhin hier, dass sozusagen Vorlieben und Abneigungen entwickelt werden in der Kindheit und der Grundstock für das weitere Leben gelegt wird. Ne? Also das heißt, wenn man das schafft, den Kindern schon beizubringen, dass fünfmal am Tag Obst und Gemüse zu essen total gut ist, dann wird das in ihrem Grundstock vielleicht verankert sein und dann werden sie sozusagen eine gute Investitionsgrundlage sein. Also dann werden sie, also ich überspitze es jetzt mal ein bisschen, ne? Dann werden sie eine gute Rendite erbringen, auch für diesen Staat. Ne? Oder für diese Regierung, oder für dieses Volk, oder für diese Gemeinschaft. So.
Ja, soweit also der Vortrag von Clemens Kedelhut vom 30. April im Veto zur Konstruktion von Körper und Geschlecht. Und wie immer könnt ihr das dann auch nochmal nachschauen auf unserer Homepage chilligays.de. Und mir bleibt noch darauf hinzuweisen, dass am 28. Mai ein weiterer queerer Abend im Veto stattfinden wird. Bis dahin vielleicht, und außerdem wünsche ich euch eine weitere gute Unterhaltung im Programm von Radio Frei. Tschüss, sagt Yves.
Schön und ciao.